Ich weiß nicht, ob ihr Narben an eurem Körper habt. Also ich habe welche, höre ich das schon? Genau. Also ich habe auch welche, eine kleine am Knie. Da habe ich mal versucht, als Kind auf Schotter mit dem Fahrrad zu bremsen, aus voller Fahrt. Also es hat nur bedingt geklappt. Also das Bremsen ging sogar noch, das Absteigen war ein bisschen doof. Dann habe ich noch eine hier seitlich von einer Blinddarmoperation, die sieht auch nicht so klasse aus. Das ist nicht das einzige Problem, aber egal. Jedenfalls, die wurde nochmal geöffnet, weil sich da Eiter angesammelt hatte und so. Alles ein bisschen unschön. Genau, dann habe ich noch eine winzig kleine am Daumen, kaum zu sehen. Da habe ich mir mein Taschenmesser gekauft und direkt beim ersten Ausklappen habe ich mich tierisch geschnitten. Aber das Gute war, das war richtig, richtig dolle scharf und es hat einen schönen, glatten Schnitt gegeben. Also genau, kaum noch was zu sehen. Ja, und dann habe ich noch eine am Kopf von außen. Ne? Also das war eine ganz doofe Sache, da bin ich später draußen in ein Spiel eingestiegen, also die anderen waren noch dran und ich kannte die Spielregeln nicht so richtig. Ich dachte, das wäre eine Sandschlacht. Nee, war gar nicht. Da kam Stein geflogen und genau, da musste das genäht werden. Ja genau, das war es aber schon bei mir. Also zumindest mit meinen äußerlichen Narben. Also wir Menschen kommen ja irgendwie nicht durchs Leben, ohne Narben davon zu tragen. Dass wir verletzt werden, äußerlich, aber eben auch innerlich in unserem Herzen. Und manche Narben, die spielen vielleicht keine große Rolle mehr und andere, die sind eben deutlicher. Und die möchten wir als Menschen manchmal gar nicht so gern zeigen, weil wir die selbst irgendwie als unangenehm und als abstoßend empfinden. Und das ist ja eigentlich auch so das Bild, das uns in dieser Gesellschaft auch gerne mal so rübergebracht wird. Ne? Also schön, stark, makellos, kraftvoll, das ist anziehend, das schau an, so musst du dich zeigen, davon kannst du Hilfe erwarten. Aber verwundet, schwach, ja, das ist irgendwie abstoßend. Da guck mal besser weg und wenn du selbst sowas hast, dann versteck es und lass andere da nicht so reingucken. Gott sagt uns in seinem Wort aber etwas völlig anderes. Und ich habe euch heute einen kleinen Abschnitt aus dem Jesaja-Buch mitgebracht und das ist aus dem letzten der vier sogenannten Gottesknechtslieder. Das sind ja diese Passagen im Jesaja-Buch, die schon die ersten Christen auch auf Jesus hin verstanden und ausgelegt haben. Und in diesem letzten dieser vier Gottesknechtslieder, da geht es um den leidenden Gottesknecht. Und daraus habe ich euch einen kleinen Abschnitt mitgebracht, Jesaja 53, 1-5. Ich lese das nach der Neues Leben Bibel. Wer hat unserer Botschaft geglaubt? Wem wurde der mächtige Arm des Herrn offenbart? Er wuchs vor ihm aus wie ein Spross, er entsprang wie eine Wurzel aus trockenem, unfruchtbarem Land. Sein Äußeres war weder schön noch majestätisch. Er hatte nichts Gewinnendes an sich, das uns gefallen hätte. Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann der Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Dennoch, er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott verachtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Ja, er war nicht schön noch stattlich, er hatte überhaupt nichts Gewinnendes an sich, nichts, was uns gefallen hätte. Er war verachtet, abgelehnt, ein Mann der Schmerzen, mit Krankheit vertraut, jemand, vor dem man das Gesicht verbirgt. Ja, wo Eltern ihren Kindern sagen, guck nicht hin, Schatz. Wenn wir öfter schon im Gottesdienst waren in der Bibel gelesen haben, dann sind wir mit dem Bild des leidenden Jesus durchaus vertraut. Aber es kann trotzdem sein, dass wir manchmal so ein ästhetisch gefärbtes Bild von Jesus am Kreuz haben, wie es auch gerne mal so in Bildern dargestellt wird. Ne? Also Jesus, der am Kreuz hängt, klar, die Nägel in Händen und Fuß und die Wunde an der Seite, aber ansonsten ein makelloser Körper. Und dann neigt er so anmutig den Kopf zur Seite und haucht so sachte sein Leben aus. Die Bibel zeigt ein völlig anderes Bild und das ist gar nicht so sanft und gar nicht so ästhetisch, sondern das ist sehr, sehr grauenhaft und ein Bild, das wirklich kaum zu ertragen ist für uns heute und auch für die Menschen damals, die dabei waren und das mit angesehen haben. Er war so entstellt, heißt es, dass sein Aussehen kaum mehr dem eines Menschen glich. Und viele waren entsetzt, als sie ihn sahen. Jesaja 52. Also Jesus am Kreuz, das hatte gar nichts Gewinnendes an sich. Ja, er war kaum noch als Mensch erkennbar und da war nichts zu sehen vom Herrn der Herren und Könige der Könige. Ein paar Tage vorher noch, als Jesus in Jerusalem einzog, da sah das natürlich ganz anders aus. Na, da säumten Massen von Menschen seinen Weg und haben Jesus zugejubelt und da waren ja gerade ganz viele Leute unterwegs, tausende Pilger waren zum Passafest nach Jerusalem gekommen und viele hatten Jesus schon gesehen, hatten seine Wunder erlebt und jetzt standen sie da, um den neuen König willkommen zu heißen. Und sie breiteten ihre Kleider auf dem Weg aus und das war das Zeichen der Ehrerbietung für den neuen König. Sie schwenkten Palmzweige, das war das Symbol des Sieges. Hosianna riefen sie, heil dir, unserem neuen König, der König von Israel, dem, der da kommt im Namen des Herrn. Und sie jubelten und sie feierten ihren neuen König. Und Jesus kam ja nicht auf so einem Schlachtross in die Stadt oder in so einem Streitwagen, wie es damals durchaus üblich war, sondern er ritt auf einem Eselsfüllen in die Stadt und das war ein ganz bekanntes Symbol für den Frieden, dieses Eselsfüllen. Und damit erfüllte sich vor den Augen der anwesenden Menge das, was der Prophet Sacharja schon angekündigt hatte, dass eben der neue König auf einem Eselsfüllen in die Stadt einreiten wird. Das ist vielen damals vielleicht gar nicht so bewusst gewesen. Aber dennoch haben sie sich ja total gefreut und sie hatten so, es war so Aufbruchstimmung und haben gedacht, ja, jetzt beginnt hier irgendwas total Großartiges. Und sie haben getobt und sie hatten viele, viele große Erwartungen. Und sie waren überzeugt, ja, so sehen Sieger aus. Das Bild danach, ein paar Tage später, war ganz anders. Jesus wurde verhaftet, er wurde verspottet, er wurde gequält, gegeißelt, misshandelt, geschlagen. Und er war nicht mehr schön anzusehen. Sein Rücken war völlig kaputt von den Striemen, die Haut hing in Fetzen, die Sehnen lagen bloß, alles war voller Blut. Und dann fanden sie das ja auch noch einen ganz gelungenen Scherz, ihm so einen roten Mantel umzuhängen und eine Krone aus Zweigen da auf den Kopf zu drücken. Die messerscharfen Dornen haben sich dann durch die Kopfhaut gedrückt. Und dann haben sie ihm den Querbalken vom Kreuz auf die verwundeten Schultern gewuchtet und er sollte das zur Hinrichtungsstätte tragen. Mein Jesus war Zimmermann. Er war das Tragen schwerer Balken ganz bestimmt gewohnt. Aber er war ja schon völlig fertig und er ist ja fast zusammengebrochen von dieser Last. Und dann ist er diesen schmalen Weg da gestolpert, Massen von Menschen um ihn rum und er kam immer wieder in Stolpern und ist hingefallen. Und dann haben sie einen anderen gezwungen, eben dieses Kreuz zu tragen. Und bevor die Soldaten Jesus da ans Kreuz genagelt haben, da haben sie ihm noch so ein Getränk angeboten, Wein mit Myrrhe vermischt. Und das war ja ein Getränk mit betäubender Wirkung. Und das wurde den die zum Kreuzestod verurteilt waren, angeboten. Das war ein kleines Zugeständnis angesichts dieser unerträglichen Qualen des Kreuzes. Und das Kreuz galt ja als die schlimmste Todesstrafe. Und Jesus hat das aber abgelehnt und hat sich entschieden, das bei vollem Bewusstsein zu ertragen. Und das war wirklich ein fürchterlicher Tod. Und ich habe mal gelesen, dass hohes Fieber, furchtbarer Durst und schreckliche Angstumstände so diese üblichen Begleiterscheinungen waren für solch ein Sterben. Und während Jesus all das durchlebt, da wird er immer und immer wieder verspottet. Ha, den Tempel wolltest du zerstören und in 3 Tagen wieder aufbauen. Ja, nun hilf dir doch selbst. Komm doch mal runter da von deinem Kreuz. Ja, weißt du, wenn du jetzt absteigen würdest, ne, und das Ganze unterbrechen würdest und dich selbst retten würdest, dann könnten wir dir ja glauben. Aber so hilflos, wie du jetzt da hängst. Also noch am Kreuz verstehen die Menschen überhaupt nicht, was da geschieht. Die Massen hatten ihm zugejubelt, hatten ihm als ihren neuen König gefeiert und ihren Befreier, auf dem so viel Hoffnung ruhte. Und dieselben Menschen rufen kurze Zeit später ans Kreuz mit ihm. Wie kann das geschehen? Und ich habe darüber nachgedacht und ich habe gedacht, ja, ich glaube, das passiert, wenn Erwartungen enttäuscht werden. Die Menschen hatten wirklich jede Menge große Erwartungen an Jesus. Und die hat er nicht erfüllt. Das Problem war, dass sie gar nicht nach dem gegangen sind, was Gott versprochen hatte, sondern ihre eigenen Erwartungen, ihre eigenen Wünsche auf Jesus übertragen haben. Ja, und dann hat er das eben nicht erfüllt. Dann hat er sich so ganz anders gezeigt als das, was sie sich erhofft hatten. Und enttäuschte Erwartungen, da kann ich schnell mal kurz einen Prozess machen. Und am Kreuz, da wird wirklich offensichtlich, wie weit die Erwartungen von uns Menschen und Gottes Plan mit Jesus zur Errettung der Welt, wie weit das auseinanderliegt. Superman erwartet, Elend gesehen. Und du? Was erwartest du von Jesus? Was soll er dir geben oder vielleicht auch nehmen? Deine Narben, deine Wunden, dein Schmerz? Jesus Christus ist der Heiland, der uns wirklich heil, ganz, vollständig machen will und der wirklich verlorene Menschen findet, um sie nach Hause zu bringen. Zurück in die liebenden Arme des Vaters. Und Jesus nimmt sich auch unsere Wunden an. Im Psalm 147, Vers 3 heißt es, er heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Er heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Jesus sieht alle deine Wunden. Er sieht sie, bevor du sie erleidest, und er hat sie schon ans Kreuz genommen, bevor du überhaupt geboren wurdest. Als Jesus da am Kreuz hing, verwundet und blutend und voller Schmerzen, da war er kaum als Mensch erkennbar, heißt es. Klar, das wird natürlich seinen Grund in dem gehabt haben, was ihm da schon im Vorfeld passiert ist, die ganzen Schläge und so. Aber ich bin davon überzeugt, dass Jesus auch deshalb so entstellt war, weil wirklich jede Sünde, jeder Schmerz, jede Wunde, jedes Leiden, jede Verzweiflung, jede Verfehlung, alles auf ihm gelegen hat. An Jesus sehen wir, wie wirklich Sünde uns Menschen entstellt und wie Leid, Schmerz und Krankheit, die ja überhaupt erst mit der Abkehr von Gott in das menschliche Leben eingezogen sind, wie die uns wegführen von dem Leben, zu dem Gott uns geschaffen hat. und wie sie sich auswirken und wie sie eben ihre zerstörerischen Spuren hinterlassen. Und Jesus hat all das auf sich genommen, um uns zu einem neuen Leben zu befreien, zu einem Leben freizusetzen, für das wir geschaffen sind. Und so wurde eben der Mann der Schmerzen mit unserer Krankheit und mit unseren Schmerzen vertraut. Also unsere Wunden wurden zu seinen Wunden und durch seine Wunden sind wir geheilt. So, jetzt ist das Ding, dass wir davon in diesem Leben oft lange nicht so viel sehen, wie wir es uns wünschen. Das ist ein Spannungsfeld und das kann uns ziemlich zu schaffen machen. Das kann auch Zweifel aufwerfen und umso wichtiger ist es, dass wir eben auf Jesus gucken und dass wir uns wirklich von ihm die Augen dafür öffnen lassen, dass wir wirklich kapieren, was da am Kreuz eigentlich geschehen ist, so genau, was er da konkret für uns getan hat. Jesus ist der verwundete Heiland und als solcher zeigt er sich ja auch nach seiner Auferstehung. Und ich muss sagen, bis zum letzten Jahr habe ich da noch nie tiefer drüber nachgedacht. Ich habe immer so gedacht, ja klar, die Wunden waren da, seine Jünger haben ihn daran erkannt, ne, wie so ein Personalausweis oder so. Aber ich habe nie über diese tiefere Bedeutung nachgedacht, also was es heißt, dass er eben nach seiner Auferstehung immer noch verwundet ist. Und da bin ich im letzten Jahr drauf gekommen, da noch mal tiefer drüber nachzudenken, beim Lesen eines Buches. Als die Jünger da ängstlich hinter diesen verschlossenen Türen hockten, nachdem Jesus gestorben war und nicht mehr wussten, wo oben und unten ist und das alles überhaupt nicht kapiert haben, da kam ja Jesus als der Auferstandene in ihre Mitte. Und er zeigt ihnen seine Wunden, und später fordert er dann ja sogar noch Thomas, der das Ganze nicht so ganz glauben kann, der war ja bei diesem ersten Treffen auch nicht dabei, lädt er ja sogar noch ein, eben diese Wunden auch anzufassen, also sie zu berühren. Also Jesu Wunden waren noch da. Die Zeichen seines Sterbens und seines Leidens waren immer noch erkennbar an dem auferstandenen Herrn. Er zeigt sich also als der Auferstandene und der immer noch Verwundete. Und dieser auferstandene Verwundete begegnet jetzt seinen Jüngern in ihren Wunden, die er schon mit ans Kreuz genommen hat und um die er sich schon mit gekümmert hat. Seine Wunden sind noch sichtbar und die Wunden der Jünger sind auch noch sichtbar. Und gleichzeitig sind sie schon aufgehoben in Jesu Wunden und in ihm schon versorgt. Und ich finde das so ermutigend, weil ich finde, wir sind als Menschen so darauf konditioniert, irgendwie unseren Schmerz so schnell wie möglich loszuwerden oder ihn, wenn er schon noch da ist, wenigstens zu verstecken, sodass man es nicht von außen sieht. Der auferstandene Jesus trägt immer noch die Wunden seines Todes an seinem Körper und zeigt sie freimütig. Und seine Wunden erzählen eine Geschichte. Sie erzählen die Geschichte vom Tod Jesu, von dem, was er durchgemacht hat und von seiner wahnsinnig großen Liebe zu uns Menschen. Und sie erzählen diese Geschichte vom Sieg Gottes über die Macht des Todes und des Bösen. Und sie weisen darauf hin, was Jesus getan hat. Und sie zeigen, wie der Vater sich im Leiden und im Sterben und im Auferstehen von Jesus verherrlicht. Und genauso kann und will Jesus sich auch in unseren Wunden verherrlichen. Auch unsere Wunden können eine Geschichte erzählen, weil sie können zum Segen für andere werden. Und sie können sagen, ja, an dieser Stelle bin ich verwundet worden. Hier hat Jesus mich geheilt oder hier hat er mich getröstet. Hier ist etwas passiert und es hat sich etwas getan in meinem Leben und hier bin ich dem lebendigen Gott begegnet. Unsere Wunden und unsere Narben, unsere Brüche, die machen Jesu Liebe und seine Macht für andere Menschen sichtbar. Wenn wir sie an uns heranlassen, wenn wir ihn an diese Wunden ranlassen und wenn wir auch bereit sind, auch in diesen Wunden uns zu zeigen. Jetzt kommt die Sache mit dem Bild. Ich weiß nicht, ob ihr Kintsugi kennt. Kennt das jemand? Das ist ja so eine japanische Reparaturmethode für Keramik. Und da werden so die einzelnen Scherben eines zerbrochenen Gefäßes wieder zusammengesetzt mit einem Kleber, der ist mit Goldstaub vermischt. Und wenn das dann fertig repariert ist, dann zeichnen sich halt diese Risse als glänzende, als wertvolle Markierungen in diesem neu zusammengesetzten Gefäß ab. Und dadurch machen sie aus diesem zerbrochenen Gefäß etwas besonders Wertvolles. Oft werden wir unsere Risse und unsere Wunden und unsere Brüche nur als Defizite. Aber Jesus Christus in uns will etwas ganz Kostbares daraus machen. Zu seiner Ehre, weil seine Liebe, wie hier bei diesem Gefäß, durch diese Risse, durch unsere Brüche hindurchstrahlt. Und hier wird deutlich, mein Leben ist wertvoll, und zwar nicht trotz meiner Brüche, sondern mit meinen Brüchen. Jesus ist der Heiland. Er weiß am besten, was, kannst du ruhig stehen lassen eigentlich, bis ans Ende, genau. Also, Jesus weiß am besten, was meiner Heilung dient. Und wie er mit meinen Wunden in rechter Weise umgeht. Auch wenn ich da manchmal andere Ideen habe. Im letzten Frühjahr war ich auf einem Kongress. Es war ein großes Ding. Und ich habe da mich total drauf gefreut und habe so viele Impulse erwartet und so. Und habe mich auch darauf gefreut, irgendwie mal Leute wiederzusehen, die ich vielleicht schon lange nicht mehr gesehen habe und so. Genau. Und nun war es aber auch so, dass unter den mehr als 3000 Menschen ich auch eine Person erwartet habe. Da ging es mir so gemischt bei der Vorstellung, dass ich der vielleicht über den Weg laufe. Und ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr solche Situationen, wenn man auf der einen Seite hofft, einen Menschen wieder zu treffen, weil man denkt, ja, das wird gut. Und vielleicht können wir in dieser Begegnung auch nochmal so ein paar Schräglagen und so ein bisschen was klären und gerade rücken. Und gleichzeitig fürchtet man sich vor der Begegnung, ja, weil man denkt, ah, vielleicht wird es auch ganz schräg und doof und vielleicht passieren da wieder neue Verletzungen. Kennt das jemand außer mir? Okay, wenigstens ein paar wissen ansatzweise, wovon ich rede. Gut, ihr anderen nehmt es einfach mal mit mildem Erstaunen zur Kenntnis, dass es sowas gibt. Genau, also Situationen, in denen ich so hin und her gerissen bin. Gut, also so ging es mir jedenfalls im Vorfeld und ich habe gesagt so, oh Herr, okay, ich überlasse dir das jetzt und so bei 3000 Leuten ist es ja auch nicht so klar, dass ich auf jeden Fall dieser Person über den Weg laufe und ich überlasse dir das und so. Aber wenn ich diese Person treffe, also dann bitte soll das auch richtig gut sein. Also, ansonsten will ich die nicht sehen und so. Ich will mich nicht darauf versteifen, dass ich sie treffe, aber bitte hermach. So, okay. Cooler Kongress, alles gut, viele Impulse, viele Menschen. So, dritter Kongresstag. Ich schieb mich aus einer total vollen Halle so raus und da läuft dieser Mensch genau vor mir her. So läuft er vor mir her. Und ich denke, wow, Gebetserhörung. Und tipp den so an und sag, hallo. Genau, und ja, aber bevor sich da wirklich so ein Hauch von Gespräch ergeben kann, bricht der andere das Gespräch ab. Und ja, das war's. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Und ich war enttäuscht, ne? und ich war auch verletzt. Und ich war auch sauer. So. Kurz danach, ich war wieder in meinem Hotel, mein abendliches Heulsträufchen da erstmal erledigt und so. Und am nächsten Morgen hat Jesus mir schlagartig, also wie aus dem Nichts heraus, deutlich gemacht, dass ich jetzt so verletzt bin, dass das wirklich mit einer Wunde zusammenhängt, die schon ganz alt ist, nämlich genauso alt wie ich, weil sie von Beginn meines Lebens an schon da war. Und er hat mich eingeladen, diese Wunde von ihm berühren zu lassen. Ich habe ja gesagt. Und ich finde, das ist ja nicht immer angenehm. Ne? Also wenn man sich jetzt einfach mal vorstellt, man hat da so eine Wunde und jemand packt da drauf. So, das tut auch weh. Aber es ist natürlich auch zutiefst heilsam, weil Wunden müssen auch versorgt werden. Und es ist so heilsam und befreiend, auch Jesus an unsere Lebenswunden heranzulassen. Direkt nach dem Kongress hatten wir ja unsere Renovierung zu Hause. Ich hatte schon mal von unserer Wohnzimmerrenovierung erzählt, in einem anderen Zusammenhang von unserer Couch. Aber jetzt waren wir erstmal bei der Renovierung, also direkt nach dem Kongress, reingestürzt ins Wohnzimmer, Tapeten abkratzen. Und das ging mäßig gut, also immer so mini kleine Stückchen haben wir da abgekratzt. Also ich hatte viel Zeit zum Nachdenken und Beten. Ich dachte, das könnte man kontemplatives Tapetenkratzen nennen. So, und da hat Jesus nochmal deutlich zu meinem Herzen gesprochen und dann hat er mir gesagt, Andrea, erwarte deine Heilung nicht von Menschen oder Umständen. Erwarte deine Heilung von mir. Und das war wichtig. Und dann habe ich auch gedacht, ja, Jesus hat mein Gebet erhört, nicht so, wie ich es mir gewünscht habe. Aber es war schon gut, dass das alles so schräg gelaufen ist, weil ich dadurch auf diese Wunde von früher gestoßen wurde. Und weil Jesus mir gezeigt hat, dass es wichtig ist, dass ich ihn an diese Wunde heranlasse, damit er sie heilen und auch zum Segen setzen kann. Jesus hat sich unserer Wunden angenommen. Und er will uns in unserer Verletztheit begegnen und will uns nah sein. Er weiß, was wir im Leben erleiden. Und er leidet mit uns. Unsere Wunden verbinden uns mit dem verwundeten Heiland. Und jetzt ist die Frage, willst du es wagen, deine Wunden von Jesus berühren zu lassen? Darf er sich in deinen Wunden verherrlichen? Ich wünsche uns den Mut dazu und ich persönlich finde, dass es keinen schöneren Anblick gibt als den eines Menschen, aus dessen Wunden und Brüchen die Liebe Jesu herausstrahlt. Amen. Lass uns beten. Danke, lieber Heiland, für deine Liebe zu uns. Danke, dass du dich unserer Wunden annimmst. Danke, dass du siehst, woran wir leiden und dass du den Schmerz unseres Herzens mit uns trägst. Herr, du weißt, wie schwierig das oft für uns ist und dass wir all das, was uns so wehtut oder was auch so wir selbst so als abstoßend empfinden, dass wir das oft so verstecken wollen und auch so schnell wie möglich loswerden wollen. Aber du willst uns auf einer noch viel tieferen Ebene heilen. Du willst uns kein Trostpflaster einfach nur aufkleben, keine oberflächliche Kosmetik betreiben, sondern du willst uns umfassend heilen und erneuern. Und du gehst den Weg, der dafür notwendig ist mit uns. Danke, Herr, und lass das wirklich tief in unsere Herzen einsinken und schenk uns den Mut, uns wirklich mit allem, mit all unseren Wunden, auch mit all unseren Brüchen, uns dir anzuvertrauen. Herr, für dich gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Für dich gibt es keinen Menschen, wo du sagst, da will ich lieber weggucken. Sondern du siehst uns in all dem. Danke, Herr. Und dafür können wir dir gar nicht genug danken. Danke, dass du sagst, dass du in uns lebst, wenn wir an dich glauben. Und dass du mit deiner Liebe durch uns hindurchstrahlst auf die Menschen um uns her und in jeden Winkel unseres Herzens hinein. Und wir wollen das zulassen und bitten dich, Herr, erbarm dich und nimm dich unsere Wunden an. Amen.